Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 146. Heute wieder ein Community Depot. Nachdem das letzte doch sehr spannend war, haben wir heute den lieben Hendrik bei uns hier. Und bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich wieder viele Themen mitgebracht, unter anderem natürlich auch Quartalszahlen. Du wirst uns über Porsche etwas berichten, habe ich gehört. Apple ist auch heute im Fokus. Und dann gibt es natürlich noch die Automobilbranche, die
ziemlich
hier mit dabei
heute
ist.
Sogar, ne?
Genau.
Aber ich habe dir noch einen Tipp auch mitgebracht oder viele Tricks, wie du dein superreiches Vermögen schützen kannst.
Okay.
Dann sprechen wir über Startups. Wir haben auch noch das Gastgewerbe im Gespräch. Wir sprechen über GlaxoSmithKline, die geplanten Börsengang. Dann, wie gesagt, gibt es natürlich wie immer heute ein wunderbares Community-Depot. Alle, die es mal sehen möchten und uns als Podcast zuhören, folgt uns auf Instagram. Da werden wir das nämlich auch posten. Oder ihr schaut euch das Video an auf YouTube. Auch da werdet ihr es sehen.
Zudem noch eine Trading-Idee heute, keine Investment-Idee.
Wir
ganz
werden
wichtig.
Investieren. Cash, Skin in the Game, weil wir müssen ja auch mal zeigen, dass wir auch hinter unseren Investmentideen stehen. Marcel, du bist ja gerade zu mir gekommen.
Das stimmt.
Es ist heute, soll angeblich der heißeste Tag des Jahres werden. Und wir haben ja einen neuen Werbepartner und es ist schon das zweite Mal, dass wir heute da sind. Und das ist nämlich Evergreen.
Genau. Es ist ja so, dass du ja ein Haus hast.
Richtig.
Und das heißt ja auch wiederum, du musst dich vorbereiten auf mal größere Schäden oder mal, wenn irgendwas verbraucht ist, wie ein Dach oder was auch immer, dann musst du viel Geld in die Hand nehmen. Und das hat man meistens nicht einfach mal so irgendwo meistens in der Hinterhand. Das sollte man sich ansparen über den Laufe der Zeit, also eine Art Rücklage bilden.
Genau.
Und da hast du mit Evergreen eigentlich einen guten Partner, oder?
Ja, also meine Frau und ich, wir nutzen es und ich kann das ja mal ganz transparent erzählen. Also man kann ja bei Evergreen Pockets erstellen und dann stellt man seine Risikoaversion an, also seine Risikoklasse. Und man sagt sich, Mensch, ich möchte, dass jemand für mich das Geld anlegt. Und warum nutzen wir Evergreen? Weil meiner Frau und mir ist aufgefallen, und ich glaube, so geht es ganz vielen, dass immer, wenn man das Geld einfach so auf dem Tagesgeldkonto liegen hat, ich kriege da ja, ich weiß nicht, darf man das sagen, ich kriege da ja Blitzherpes, wenn ich das sehe, wenn ich auf meinem auf mein Konto gucke und sehe auf dem Tagesgeldkonto Geld liegen. Da will ich immer gleich das Geld nehmen, irgendwie arbeiten lassen. Und mit Evergreen lasse ich mir es einfach am Anfang des Monats wegbuchen und es geht dann oder fließt dann in die sogenannten Pockets, also Taschen. Und das sind für mich, das ist so eine Art Sparstrumpfersatz, ne? So Omas Sparstrumpf gibt es jetzt auch digital, kostet 0,95% Gebühren pro Jahr. Und ich kann meine Risikoklasse auswählen. Also wie du schon sagst, wenn ich sage, ich kann langfristig anlegen, dann kann ich natürlich etwas aggressiver da reingehen.
Aber eben auch nicht so aggressiv, dass man Aktien kauft, weil dann kann es eben auch sein, dass man vielleicht, wenn dann der Tag X ist und man muss letztendlich was erneuern, man kommt nicht so schnell an das Geld ran, müsste Aktien verkaufen, vielleicht auch einen Verlust in dem Moment. Insofern ist das eigentlich eine gute Alternative.
Genau, weil dann kommt auch schnell sogenannte Sicherheitszonen, wo dann auch die Position, ich will jetzt nicht sagen glattgestellt werden, aber es ist ein Mix aus Aktien, also einem Fonds und auch Anleihen. Und ich kann ja mal sagen, meine Frau und ich, wir haben 4 Pockets. Einmal Rücklagen gemeinsam fürs Haus, wo wir gemeinsam reinsparen jeden Monat. Dann hat meine Frau ein Rücklagenkonto und ich habe ein Rücklagenkonto. Und wir sparen vielleicht noch ein bisschen so auf eine Wohnung oder wir haben ja auch eine Eigentumswohnung, auch da Rücklagen. Und zum Beispiel Rücklagen gemeinsam für unser gemeinsames Haus. Da sind wir sehr risikoavers, weil wir sagen, Mensch, die großen Investitionen, vielleicht ein neues Dach kommen in 20, 30 Jahren. Da gehen wir mit der Risikoklasse 7 von 10 ran. Rücklagen Philipp, also was ich privat vielleicht auch mal brauche, relativ flott 5. Und für die gemeinsame Wohnung, die wir schon haben, weil die ist ja auch schon ein bisschen älter, haben wir nur eine Risikoklasse von 2. Und ich glaube, man muss sich das einfach mal anschauen. Deswegen stellen wir euch in die Shownotes den Link zu dem Musterdepot von Evergreen. Da seht ihr einfach mal, was für verschiedene Sachen man machen kann. Ihr könnt da selber ein bisschen rumspielen. Und das Schönste ist ja natürlich, es gibt einen Code von Evergreen für alle Hörerinnen und Hörer des Aktienpodcasts. Und dieser Code lautet VALUE10E. Den stellen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch über unseren Link anmelden wollen würdet. Da gibt es nochmal 10 Euro Startguthaben. Du hast geheiratet, du hast einen neuen Nachnamen. Wenn dein Perso da ist, wirst du es ja dann auch nutzen.
Richtig, genau. Also für mich ist es praktisch insofern gut, weil ich ja auch durch die Mietwohnungen, die ich vermiete, habe ich ja, ich sag mal, auch Einkommen. Und dieses Einkommen habe ich natürlich einen Puffer. Und dieser Puffer läuft irgendwann auch mal über für die langfristigen Investitionen. Genau. Und die sind aktuell in den Fonds gebunden. Das ist natürlich insofern doof. Ich komme nicht so schnell ran. Das heißt, ich müsste verkaufen und muss den Tagespreis einfach mitnehmen. Und das dauert dann wieder ein paar Tage, weil das jetzt auch nicht irgendwie das Allerschnellste ist im System. Und hier komme ich dann eben schnell ran.
Und wir haben es natürlich auch für die MVI Holding. Da sparen wir aktuell auf der Risikoklasse 3 von 10 eine Aktie uns zusammen. Und wenn wir mal dort ran wollen, weil wir sagen, jetzt müssen wir kaufen, dann stellen wir das auch schnell tagesaktuell alles glatt.
Wie unsere Trading-Idee vielleicht heute.
Ja, mal gucken.
Mal schauen. Quartalszahlen gab's schon.
Ging ab, oder?
Ging schon ab, und zwar die Banken ganz besonders natürlich, der zweite Teil der Banken. Wir hatten ja letzte Woche schon über die ersten paar Unternehmen berichtet und heute eben mit dabei Goldman Sachs zum Beispiel, die wirklich herausragende Leistungen gezeigt haben im vergangenen Quartal, und das, obwohl das Marktumfeld für Banken, wie wir wissen, sehr schwierig war. 2,9 Milliarden Dollar Gewinn, das ist zwar insgesamt 46% weniger als ein Jahr zuvor, aber man hat trotzdem die Erwartungen deutlich überboten, und das liegt nicht an dem Investmentbanking, weil das ist auch wie bei JP Morgan sehr unter Druck geraten, sondern eben an den erhöhten Zinsen, die letzten Endes hier zu Buche mit reinführen. Und das ist natürlich auch gut, dass man hier wiederum andererseits wieder mehr Gewinne mitnimmt. Das ist natürlich auch ein Vorteil für Goldman Sachs, dass man eben nicht nur Investmentbanking hat und hier merkt, dass man stark zurückläuft, sondern das Ganze ausgleichen kann, falls mal die Zinsen wieder steigen. Und hier hat man eben doch ein schönes Gleichgewicht als Aktionär, muss man nochmal mit erwähnen. Auf jeden Fall, die Konjunktursorgen führen auch hier zu Rückstellungen für oder gegen faule Kredite.
Ja.
Und was auch sehr spannend zu lesen war, der Wertpapierhandel, der sprudelt gerade so, denn die Anleger in den USA haben vor allen Dingen ihre Strategien und auch ihre Portfolios einfach ein bisschen umstrukturiert. Dabei ist viel Handel entstanden, konnte zwar nicht komplett das Investmentbanking gerade rücken, aber am Ende des Tages trotzdem ein sehr gutes Ergebnis, weshalb auch die Aktionäre und Aktionärinnen eine erhöhte Dividende bekommen. Statt 2 Dollar gibt es jetzt 2,50 Dollar. Also insgesamt muss man sagen, sehr, sehr stark und doch ein solides Ergebnis. Ein bisschen lahmer war das Ergebnis bei der Bank of America. Hier gab es ebenfalls höhere Rücklagen für faule Kredite, aber auch für Rechtskosten. Hier erwartet man offensichtlich auch noch den ein oder anderen Prozess. Der Gewinn ist um 33% im Vergleich zum Vorjahresquartal gesunken und der Umsatz um 6% auf 22,7 Milliarden Dollar gestiegen. Insgesamt aber solide, eigentlich auch ein bisschen im Rahmen der Erwartung. Also es ist keine wahnsinnige Ausschlag. Oder kein außergewöhnlicher Ausschlag, muss man so sagen. Und ich fand auch die Ergebnisse von Prologis sehr interessant. Mhm. Wer mit offenen Augen durch Deutschland fährt, hat ja auch immer wieder mal rechts und links der Autobahnen große Lager stehen, wo dann auch Prologis draußen mit angeheftet ist. Und wir vermieten ja die Lagerhallen, die Logistikhallen. Und der Gewinn war zwar im Rahmen der Erwartung, aber der Umsatz mit 8,7% im Vergleich zum Vorjahr auch sehr, sehr gut, muss man sagen. 2022er Ziele hat man direkt angehoben. Und das ist schon eine gute Nachricht, wie ich finde. Gerade auch die REITs, die ja immer wieder, ich sag mal, hohe Dividenden zahlen, oder dass man es dann auch eine hohe Dividendenwachstumsrate mitbringen, wie auch Prologis, sind natürlich hier dann für manche, die ein bisschen stabiler investieren wollen, doch interessant. Insbesondere, weil natürlich auch Lagerhallen aktuell sehr gefragt sind. Das nimmt sie natürlich nichts. Da wir ja relativ früh in dieser Woche schon aufnehmen, haben wir noch einige Quartalszahlen, die wir letzte Woche ja als Ausblick angekündigt haben, heute noch nicht mit dabei. Ja. Aber die Highlights werden wir dann natürlich auf die nächste Woche mit verschieben und dann eben auch da nochmal darüber berichten.
Genau. Porsche hat einen Investorentag gehabt. Und Marcel, wann wirst du dir deinen ersten kaufen? Wir waren ja bei Klassiker Leben in Leipzig am Wochenende.
Ja, das war gesponsert von Porsche. Da haben wir uns mal kurz angeschaut und ich bin immer noch kein Fan von Porsche. Ne?
Ich
hol das Auto nicht ab.
Du kriegst bestimmt Hausverbot nächstes Jahr. Aber sie polieren sich auch für den Börsengang und Porsche will Investoren den für das Jahresende geplante Börsengang schmackhaft machen. Der Umsatz soll in den nächsten Jahren mit durchschnittlichen Raten von 7-8% wachsen, kündigte Finanzvorstand Lutz Meschek an. In diesem Jahr soll der Umsatz im Vergleich zu 2021 noch deutlich stärker von 33 auf 38 Milliarden Euro zulegen. Das entspricht einem Wachstum von 15%. Auch bei der Profitabilität strebt man zu höherem. Man möchte eine Umsatzrendite von mehr als 20% langfristig erreichen. Ferrari kommt auf 25% operative Marge. Aber die gehen natürlich nochmal einen viel, viel exklusiveren Weg. Ne? Wie Enzo Ferrari immer sagte, wir bauen immer ein Auto weniger, als nachgefragt wird. Man war doch ein bisschen vage, auch in dem ganzen Thema Börsengang. Und man sagte, dies sei Sache des Eigentümers, also des VW-Konzerns. VW will natürlich Porsche im vierten Quartal an die Börse bringen. Aber auch aufgrund des aktuellen Abwärtstrends an den Finanzmärkten steht hinter den Plänen nach Meinung von Investoren noch ein Fragezeichen. Ich gehe da auch sogar mit. Also ich glaube, wir wissen ja selber, Automobil sehr, sehr zyklisch. Sollten wir in eine Rezession rutschen, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Börsengang erstmal ja abgeblasen wird und auf Eis gelegt wird. Was denkst du?
Ja, absolut nachvollziehbar. Also das glaube ich auch. Je nachdem, wie sich die Weltwirtschaft so entwickelt und wenn das ein schlechtes Umfeld ist, wird man natürlich einen Teufel tun, das Unternehmen an die Börse zu bringen und dabei weniger einzunehmen als vielleicht in guten Marktphasen, weshalb wir ja auch aktuell kaum Börsengänge sehen, einfach weil es sich nicht lohnt. Richtig. Da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen bei einem anderen Beispiel. Insofern macht das schon Sinn und VW hat natürlich auch noch hauseigene Probleme, die man mit Carrier zum Beispiel softwareseitig noch hat. Also da ist noch einiges an Baustellen, was man alles noch besser machen kann. Wird und muss, dafür braucht man auch wieder Geld, also das drängelt auf der anderen Seite wiederum, um Porsche an die Börse zu bringen, weil man dabei natürlich auch ordentlich Geld einnimmt. Schwierig. Apple wird sportlicher. Mhm. Philipp, du bist ja als Golfer jetzt nicht unbedingt Extremsportler.
Das sagst du hier, sagst du.
Aber ich glaube, du vielleicht wirst du diese neue Uhr oder die neue Apple Watch, die es dann geben soll, die extra für Extremsportler aus oder direkt ja, ich sag mal, erfunden wurde.
Siehst du mich dann bei Sky beim Golfen dann irgendwann.
Genau, richtig. Die wurde jetzt geleakt.
Dank der Uhr,
genau, kann ich ja zuschauen. Nein, aber da wurden jetzt die ersten Infos geleakt, also offensichtlich ist da was durchgedrungen und sie hatten eine längere Batterielaufzeit als die herkömmlichen Apple Watches und ein robustes Metallgehäuse. Das natürlich wiederum, ich sag mal, für alles mögliche an Outdoor-Sportarten natürlich geeignet ist. Ich glaube, ja, für Golf jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber was ich trotzdem wiederum glaube, dass man jetzt natürlich dadurch, dass man Garmin Konkurrenz machen möchte, hat man natürlich auch dementsprechend auch einen höheren Preis für diese Apple Watch. $699 soll sie wohl kosten und soll auch im Herbst im Rahmen der anderen Apple Watch, also der normalen Apple Watch 8, erscheinen. Und ich meine, selbst Garmin-Uhren sind ja, wenn die richtig im High-End-Bereich sind, sehr, sehr teuer. Und ich glaube, dass viele trotzdem, dass sie keine Extremsportart machen, diese Uhr holen werden und damit den Durchschnittspreis der Apple Watches, der verkauften, wieder nach oben drücken. Das ist zumindest so meine Theorie, weil wir wissen ja alle, Statussymbol und viele kaufen sich dann einfach auch das Beste, was es dann in dem Moment gibt und na klar,
besseres Gehäuse. Du bist doch Apple-Aktionär, du müsstest mir die doch jetzt hier anpreisen, wie Philipp, du brauchst die.
Nein, oder willst du mich schützen? Dich will ich schützen. Ah. Nein, warum? Also du kannst ja kaufen, ist ja kein Thema.
Ich bin tatsächlich am Überlegen, mir bald eine neue, ich habe noch eine ganz alte von, ich glaube, dritte Generation, welche ist das? 8 schon. Ja, ich glaube, ich habe 3. Das war die erste mit der eSIM. Und ich muss tatsächlich sagen, die sieht schon aus, also zerkratzt und alles drum und dran, aber sie läuft halt noch. Und Extremsport, ich mache ja Golf und Joggen. Und da muss ich tatsächlich sagen, dafür reicht's total.
Ja, klar. Also für die meisten Sportarten, als Joggen oder so, ist ja auch kein Extremsport. Also klar, für viele schon. Aber letztendlich ist das ja, diese Features sind ja nach wie vor dabei. Ne? Die sind ja dabei. Es geht ja hier wirklich nur darum, dass man eigentlich eine längere Batterielaufzeit für mehrere Tage. Robustes Metallgehäuse, was natürlich viele beklagen, dass das Aluminiumgehäuse bisher relativ anfällig gegen für Kratzer ist, muss man sagen. Und dafür nicht ganz so geeignet. Und was ich aber witzig finde und sehr interessant, eben $38,4 Milliarden des Umsatzes wird schon in dieser Sparte Apple Wearables, Home und Accessoires verdient. Das sind 10% des gesamten Umsatzes des letzten Jahres. Das heißt, hier geht es nicht mehr um irgendwas Kleines. Und wenn hier der Durchschnittspreis nur ein bisschen steigt, wird man das auch wieder an den Umsatzzahlen merken. Und ich glaube, diese Variante auf den Markt zu bringen, wird einfach viele animieren, trotz dem, dass sie eigentlich gar keinen Extremsport machen, diese Uhr zu holen, weil sie vielleicht einfach nochmal einen, vielleicht sieht man es ja auch an, das kann natürlich auch sein, dann ist es natürlich nochmal ein Anreiz zu sagen, oh, ich will hier mit der obersten Liga der Uhr oder der Apple Watch glänzen.
Vielleicht denkt dann jeder, du bist Extremsportler.
Ja, eben.
Wirst du
eingehalten? Ich sag ja, Status.
Was machen sie?
Boah, ich
bin. Gibt es schon Bilder, wie die aussieht?
Nee. Es ist auch geleakt, also eigentlich nichts Offizielles, aber da hat wieder einer geflüstert.
Naja, vielleicht zählt ja doch Golf bis dahin als Extremsportart.
Du musst dir mal Mühe geben. Da musst du mal Schwitzen-Time kommen.
Marcel, ich habe eine Geschäftsidee für dich.
Sehr gern.
Ja?
Immer.
Unter dem Motto, wir gründen jetzt eine Firma zusammen. Okay. Die Geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit GmbH.
Schön.
Alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter Marcel Schmidt. Wenn du dir, heißt ja gar nicht mehr Schmidt. Marcel, ja. Wenn du dir ein Geschäftsmodell überlegen können dürftest.
Ja.
Würdest du jetzt anfangen, ein Automobilhandelsimperium aufzubauen?
Eher nicht.
Eher nicht, genau. Und genau das denkt sich eigentlich auch so ein bisschen VW hinter vorgehaltener Hand. Und deswegen führt der Konzern jetzt ein, oder für die Elektroautos, das Agenturmodell im Autohandel ein. Das klingt natürlich super. Marcel, deine Geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit GmbH wird dann mit niedrigen Provisionen abgespeist. Du bekommst eine fixe Provision auf den Listenpreis in Höhe von 6%. Das finde ich doch relativ viel eigentlich. Aber du musst halt, du vermittelst einfach nur noch den Auftrag. Du als Händler willst natürlich Minimum 8, weil sonst kannst du nicht überleben. Ich frage mich tatsächlich, wenn man, ich glaube, man bestreitet ja so ein bisschen den Weg von Tesla und du hast ja auch dir jetzt einen Tesla bestellt. Wie war jetzt deine Erfahrung, das online zu machen?
Ich glaube, ich nehme mich viel vorweg, dass es natürlich viel einfacher, viel cleaner ist und am Ende des Tages den Ansprechpartner zu haben ist, diesen wirklich einen echten Ansprechpartner zu haben, ist zwar hier und da schon mal ganz schön und gut, hat man bei Tesla im Übrigen ja auch, aber ich glaube einfach, dass die Zukunft nicht daran liegt, dass wirklich große, riesengroße Autohandels, Gebäude irgendwo stehen, wo man sich dann noch durch einen Showroom kämpft, wo einfach das 10.000. Auto eines gleichen Modells noch dort steht und nur jetzt mit Diesel fährt oder eben mit Benzin. Also dieser Kostenblock, der wird wahrscheinlich sich nicht durchsetzen und für den Kunden ist es deswegen ja nicht einfacher und undurchsichtiger. Und ich glaube auch die Vielfalt nach wie vor, wenn man bei VW oder etwas konfiguriert oder auch bei BMW oder bei Mercedes, egal, die ist so groß, dass man ja es am Rechner oder an der App auf jeden Fall nicht macht.
So, jetzt haben wir aber natürlich immer noch, du hast dein prosperierendes Autohandelsbusiness jetzt gegründet.
Ah ja, stimmt.
Mhm. Und freust dich natürlich und sagst dir, Mensch, okay, dann vermittel ich. Mhm. Aber das richtige Geld wird ja mit den Gebrauchtwagen verdient. Problem ist hierbei nur, dass VW das in Zukunft über die Finanz- und Leasingtochter, die Volkswagen Financial Services, abwickeln möchte. Und es ist tatsächlich so, dass gebrauchte Leasingfahrzeuge für etliche mittelständische Betriebe, die Autohäuser betreiben, ein großer Anteil vom Kuchen ist. Und der soll jetzt auch wegfallen. Und ich glaube, das ist natürlich hier ganz klar, zeigt VW, wo die ganze Reise hingehen soll.
Ja, ist auch ein Interessenskonflikt für die Händler.
Definitiv, ne?
Also sie sollen mehr die Neuwagen verkaufen, aber lukrativer ist es eher, die Gebrauchtwagen zu verkaufen. Manchmal schwierig, ne?
Würdest du jetzt davon ausgehen, dass VW es jetzt schaffen wird, die operativen Margen zu steigern, dank diesem Move, oder nicht?
Ich sag mal, alles, was Kosten dahingehend sparen wird oder jedes verkaufte Auto, was einfach online verkauft wird oder eben durch so ein Modell letzten Endes, wird wahrscheinlich dort die Marge steigern lassen. Also andererseits wird es natürlich den Mittelständler kaputt machen.
Klar. Dann haben wir jetzt noch das neue Abo-Modell von BMW gehabt in der Presse. Sitzheizung, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast.
Nee.
Kannst du jetzt mieten für 17 Euro im Monat?
Ach ja, genau.
Würdest du es machen?
Nein.
Gar nicht?
Hast
du jetzt Sitzheizung?
Ja, klar, ja. Sonst würde ich immer alleine fahren.
Ja.
Ist ja klar, im Winter.
Aber würdest du jetzt dafür bezahlen, monatlich 17 Euro?
Also es kommt darauf an, welches Feature. Und ich glaube, das ist etwas, was man ja auch bei anderen Herstellern, und das wird irgendwann mal kommen, dass man sagt, okay, möchte ich das jetzt haben, auch nur für den Zeitraum, dann macht das total Sinn aus Kundensicht. Also wenn ich sage, im Winter bezahle ich es gern, im Sommer eher nicht, weil dann brauche ich eben keine Sitzheizung. Und wenn man das aus- und abstellen kann über Software und das funktioniert, das ist eigentlich eine super Sache, weil man dadurch natürlich Sonderausstattungssachen nicht bezahlen muss, die man ohnehin nicht braucht. Und ich glaube, das macht dann schon einen Vorteil. Ja, dann würde ich es nehmen oder eben nicht nehmen.
Ja, ich bin gespannt.
Wählen oder abwählen.
Wie sich das alles so durchsetzen wird. Ja. Und BMW will ja auf Wasserstoff setzen. Also auch bekannt gegeben. Also viel Rotation wieder hier in der deutschen Automobillandschaft.
Es wird nicht langweilig, das ist das Schöne daran. Und weil wir in der Automobillandschaft sind, haben wir natürlich noch einen neuen Player, den wir bald erwarten können.
Ja.
Xiaomi stellt ihr oder stellt wahrscheinlich bald das erste Auto vor. Warum wahrscheinlich bald? Weil es auch hier wieder ein Leak ist. Die Ankündigung kam ja vor, ich weiß nicht, mittlerweile 2 Jahren schon wieder, dass sie ein E-Auto bauen möchten. Das war für mich ja der Grund, damals zu verkaufen. Und ich glaube, knapp unter 3 Euro damals die Aktie verkauft, was jetzt im Nachhinein immer noch gut war, weil die Aktie nach ein bisschen seit langem nicht mehr in diesem Bereich oben war. Ist auch nicht schlimm, alles gut. Und in wenigen Wochen soll es wohl vorgestellt werden, also noch innerhalb des Augustes. Sinatec, so heißt zumindest die Firma, die darüber berichtet, oder ja, die vielleicht wahrscheinlich auch irgendwie auch ein Journalismusblatt, ne? Die berichten darüber und berufen sich auf interne Quellen, dass der Xiaomi-Chef selbst, Li Sun, verbringt eben 2 Drittel seiner Arbeitszeit mit diesem Projekt. 2024 soll der Start der Massenproduktion sein. Angeblich soll es 2 Modelle geben. Eins soll 22.000 bis 30.000 Euro umgerechnet kosten, was, finde ich, recht günstig ist. Also wäre mal interessant.
Hat sind auch, das ja? E-Autos?
Das sind E-Autos, ja, reine E-Autos. Autonomes Fahren, Level 2 Plus soll da schon mit dabei sein. In diesem günstigeren Modell für 44.000 etwa soll man das Level 3 Fahrzeug erhalten, was theoretisch und rein streng genommen auch schon, ich sag mal, das bessere autonome Fahren ist, als was Tesla mitbringt. Und unklar ist natürlich jetzt aber auch, ob man eben weltweit verkauft oder man erstmal nur natürlich den Markt in China vor sich hat. Und dann wäre Xiaomi zumindest in Europa erstmal noch kein Thema. Aber finde ich spannend, dass man innerhalb von 2 Jahren doch schon zur Vorstellung eines Prototypen kommt. Hat man sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Und wenn es am Ende den Preis eines E-Wagens noch ein Stück weit runtersetzt und trotzdem gut ausgestattet ist, was man ja mit Level 2 Plus fahren durchaus schon so sagen kann, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Würde ich trotzdem natürlich nicht als Anlass nehmen, zu investieren.
Vielleicht gibt es ja, wenn du das kaufst, gibt es bestimmt noch mal so ein E-Scooter. Hatten die das nicht mal so, diese Aktion
E-Scooter? Die sind sehr erfolgreich übrigens. Also die werden sehr gut verkauft. Diese E-Scooters sind bei Xiaomi ein echter Dauerbrenner.
Ich habe für dich den ultimativen Tipp. Du bist ja hier der Vermögendere von uns beiden.
Das glaube ich nicht.
Und deswegen ist es jetzt ganz, ganz wichtig, Marcel, dass du, ich weiß nicht, ob du schon dazu gehörst, aber ich habe mal eine schöne, ja, es war in einer großen Wirtschaftszeitung, gab es den Titel Flüchtling Deluxe. So, okay. Und wenn du jetzt abhauen möchtest, also wo ich erstmal überrascht war, wo leben die meisten Millionäre, was denkst du?
Ja, es wird schon ein schönes Steuerparadies sein.
Ne? In den USA.
In den USA?
7,46 Millionen.
Achso, ja, okay.
Plus 13% im Vergleich zum Vorjahr. Japan mit 3,65 Millionen und dann Deutschland. 1,63 Millionen. Also bei den 1,63 Millionen sehen wir dich bestimmt. Und falls du jetzt flüchten musst,
ja,
habe ich ein paar Tipps für dich. War ziemlich krass, das mal so zu lesen. Also es geht los zum Beispiel mit dem Passvermittler. Also viele holen sich dann noch eine weitere Staatsbürgerschaft. Top-Ziel sind die Vereinigten Emirate mit Dubai. 4.000 Millionäre sind da hingezogen. Ebenfalls beliebt Australien, Singapur, Schweiz, Portugal, Griechenland und Neuseeland. Und es gibt ein goldenes Visum aus Portugal. Um das zu bekommen, musst du 500.000 Euro überweisen in einen portugiesischen Fonds oder in Immobilien und Peanuts für viele. Sagt ja hier tatsächlich. Also finde ich ganz interessant. Ja, klar,
für Millionäre ist das so durchaus machbar.
Also in diesem Jahr geht man davon aus, dass 88.000 Reiche weltweit in andere Staaten auswandern. 15.000 alleine wahrscheinlich aus Russland. Dann gibt es Vermögensberater, auch ganz praktisch natürlich in der Schweiz. Da wird das Geld sogar tatsächlich in den Bergen richtig gebunkert. Und hier hat auch jemand bekannt gegeben, unglaublich, also was für Summen. Und ich sage das auch gar nicht despektierlich oder so, dass ich mich darüber lustig machen möchte. Aber ich finde es Wahnsinn und interessant, einfach mal so ein bisschen Einblick in diese Welt zu bekommen. Ein Kunde hat bereits über 800 Kilo Gold gekauft dieses Jahr. Und die Dienstleistung für 2 Firmenkonten, was denkst du, zahlst du da? 50.000 Euro. Geht eigentlich noch, oder?
Ach, Spittelpreis.
Dann gibt es Goldwächter, genau. Also da wird nochmal, wie gesagt, in den Schweizer Alpen das Gold versteckt. Luxusmakler, auch ganz klar, da ist der Place to be natürlich im Moment Dubai, weil da gibt es so viele Bewerber auf Wohnungen, also in die man einfach nur kaufen möchte. Und was ich ganz interessant finde an dem Artikel, ist halt einfach, es gibt Logistikunternehmer aus Deutschland, du hast Russen dabei, also ganz verschiedene Sachen oder auch Länder, Regionalitäten. Steueroptimierer natürlich. Da gibt's, dass man versucht, in verschiedene Steuerparadiese zu flüchten. Aber auch hier ist wieder Dubai the place to be.
Ja.
Ist irgendwie so ein bisschen schade, dass man eigentlich nicht direkt am Kapitalmarkt in Dubai investieren kann. Leibwächter hat man dann natürlich auch. Also Wahnsinn, es ist einfach Yachten. Nachhaltige Yachten gibt's aus Polen. Fand ich auch ziemlich cool. Die laufen dann auch mit Photovoltaik etc. Nico Rosberg oder Rafael Nadal haben auch eine. Und natürlich dann ganz bekannt die Flucht aus dem Privatjet, wenn man mal abhauen möchte. Finde ich ganz interessant, einfach sowas mal zu lesen. Ich finde natürlich, ich glaube, jeder versucht irgendwie auf seine Art und Weise immer Steuern zu sparen oder auch Steuertricks anzuwenden. Ich glaube, das ist...
Solange es legal ist, ist
solange es legal ist, ist ja, okay. Ja auch alles in Ordnung. Finde ich aber, wie gesagt, einfach mal ganz interessant. Und ich würde mich auch mal tatsächlich freuen, wenn wir mal vielleicht jemanden auch in unserer Community haben, der uns zuhört, der vielleicht über ein gewisses Vermögen besitzt und gerne mal mit uns da in einem Community-Talk da gerne mal drüber sprechen möchte. Ja. Natürlich völlig anonym, wir können auch die Stimme verzerren. Würde mich aber tatsächlich freuen, wenn wir hier mal Peter Thiele oder so mal im Podcast haben könnten. Natürlich unter einem anderen Namen.
Natürlich. Nee, was soll ich jetzt machen? Ich habe es noch nicht rausgehört, was ich jetzt machen soll.
Ja, ich frage dich. Also
Dubai ja, scheint jetzt, jetzt so viele Optionen.
Werden wir dich bald in Dubai sehen?
Nein. Nein? Gottes Willen. Nein.
Was schon mal dann?
Nein, aber...
Sehr, sehr heiß.
Ja, eben. Habe ich ja hier jetzt auch schon.
Ja.
Was soll's?
Und du musst ja auch erstmal dein Geld aus den Schweizer Alpen holen.
Alter.
Dein ganzes Gold.
Rausbackern. Ach,
Bunker. In den USA gehen Bunker weg wie warme Semmel. Ja, richtige Luxusbunker. 14 Etagen tief.
Ja.
Und du kannst 5 Jahre lang drin überleben mit Pool, mit allem drum und dran.
Cool. Naja, klar. Einsames Leben. Wenn die Welt untergeht oben, dann... hat man einen schönen Bunker.
Mit Selbstverteidigungsanlagen.
Na sicher, was sonst?
Also wirklich unglaublich. Aber ich habe für dich natürlich einen Trick, wie du schnell zu deinem ersten Bunker kommst. Und du weißt ja, man sagt ja, der erste Bunker ist immer der schwierigste. Ja. Du kannst das bestätigen.
Das stimmt. Ja,
ich bin gern mal ein Bunker. Wie kommst du vielleicht zu hohen Renditen? Und das ist über unseren weiteren Werbepartner heute, Companisto.
Schöne Brücke.
Ja, schöne Brücke, weil hier kann man natürlich, wenn man in Startups investiert, du wirst ein Angel-Investor. Ab 250 Euro geht's los und du hattest ein Interview mit HKK Bionics oder heißen die HKK?
Nee, HKK Bionics, das ist richtig. Habe ich auch erst überlegt, aber ja. Tatsächlich ist ja auch eine deutsche Firma aus Ulm, die sich damit beschäftigen, Orthesen anzufertigen für Menschen, die ihre Arme oder auch ihre Finger nicht mehr bewegen können. Insofern hier natürlich auch ein echter Mehrwert für die jeweiligen Patienten. Super interessantes Gespräch. Kann man auf jeden Fall
Link
auch
stellen wir nochmal in die Shownotes.
Sich mal anschauen. Ansonsten gibt es natürlich noch weitere Startups, die aktuell finanzierbar sind. Mhm. Und da zum Beispiel auch AI UI, hier Software zur Erstellung und Management von künstlicher Intelligenz. Auch sehr, sehr interessant. Kann man sich mal anschauen. Wir sind auch dran, natürlich hier und da ein Interview noch zu ermöglichen. Imero ist noch möglich, Loxonet und auch Kurabu, die sich damit beschäftigen, eine ganzheitliche Software für Vereinsmanagement anzubieten. Also hier gibt es doch wieder verschiedenste Möglichkeiten. Und eins ist ganz frisch gekommen, schon im Angel Club. Da kommt noch nicht jeder ran, aber das soll wohl dann bald der Fall sein.
Ab 25.000 Euro kann man in diesen Angels Club.
Genau, also wer da größere Ambitionen hat oder größere Möglichkeiten, der kann das natürlich machen. Wir nicht, deswegen, wir sehen es nur, dass sie da sind. Und bin ich auch gespannt. Vielleicht kriegt man sie ins Interview, CureVision.
Genau, ist auch sehr spannend. Angefragt. Vielleicht gehen sie heute Abend schon in die öffentliche Runde. Also vielleicht, wenn er am Freitag kommt, ist er vielleicht schon öffentlich. Schaut mal vorbei. Link findet ihr in den Shownotes. Und es ist tatsächlich so, du wirst ja dann auch richtig gefragt, ne? Wegen Gehaltserhöhungen, wegen dem Jahresabschluss. Es gibt Investoren-Calls. Also du bist tatsächlich mit am Cap-Table.
Ja, am letzten Junitag war es auch so, dass man sehr viele Nachrichten bekommen hat von den Unternehmen, die man investiert hat, weil man dort eben auch dann die neuen Geschäftsberichte hat und natürlich auch den Halbjahresbericht, je nachdem, in welchem Modus des Geschäftsmodus Geschäftsjahres man schon ist. Also alles sehr spannende Informationen, die man natürlich dann auch als Investor bekommt. Und die Aktien oder eben auch GmbH-Anteile werden dann auch ins Depot eingebucht. Und dort kann man die dann auch zumindest sehen, natürlich nicht mit einem Preis versehen, weil sie ja nicht öffentlich gehandelt werden.
So, schieß mal los. Was ist denn dein Top der Woche?
Mein Top der Woche ist das Gastgewerbe in Deutschland, denn das erste Mal, und das jetzt eben im Mai, ist man endlich wieder auf dem Niveau von vor der Krise Corona. Und das sagt zumindest das Statistische Bundesamt, dass man eben die Umsätze im Gastgewerbe im Mai gegenüber dem April Kalender und Saison bereinigt, real um 8,5% und nominal 9,8% gesteigert hat. Und das ist schon sehr, sehr gut. Wir sehen also, dass hier so nach und nach die Leute wieder in ihre Restaurants und Lieblingsbars und auch Hotellerie zurückkehren. Und das ist eine schöne Nachricht, weil natürlich dieser Sektor sehr stark gelitten hat unter den jeweiligen Restriktionen. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht durch andere Krisen wieder hintenrum eingestürzt wird. Das wäre sehr tragisch und traurig, gerade wenn man jetzt bedenkt, höhere Inflation, ne? Die Leute gehen vielleicht weniger essen und all das wäre natürlich wiederum ein negativer Trend. Insofern freue ich mich natürlich auch für diejenigen, die hier durchgehalten haben und jetzt endlich wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen auf langfristige Sicht. Für uns Aktionäre heißt es aber auch letzten Endes, dass man zum Beispiel bei Starbucks, McDonald's, also auch die Börsengelisteten letzten Endes mehr Umsatz sein wird, weil natürlich auch das sich verteilt letzten Endes im Gastronomiegewerbe auf solche Unternehmen. Und auch da wird man sicherlich freudig feststellen, dass es mehr Umsatz gibt. Ja. Könnte also auch ein Indikator sein, um so die Tiefs mitzunehmen bei McDonald's oder auch bei Starbucks. Ja, je nachdem.
Sehen wir im Moment überhaupt charttechnische Tiefs?
Ja, absolut.
Bei McDonald's?
Bei McDonald's gab es keinen echten Abverkauf. Aber bei Starbucks gab es natürlich einen Abverkauf. Der ist aber jetzt schon tatsächlich mit einem Tief. Deswegen bin ich auch investiert. Mhm. Deswegen Disclaimer-Hinweis. Aber auch bei vielen anderen Unternehmen sieht man nach wie vor eine sehr, sehr stabile Seitwärtsphase. Also eine Bodenbildung, von der kann man definitiv bei vielen schon reden. Vielleicht nicht bei Biko, aber bei den meisten anderen schon.
Ja, du hast ja einen Chartcheck die Woche auch gehabt.
Ja, der erste Zeit lang.
Stellen wir auch mal wieder in die Shownotes. Auch da hast du über Biko gesprochen.
Das ist richtig.
Das und wo wir wahrscheinlich noch gar keinen Boden gesehen haben, ist in Großbritannien mit der neuen Regierungsfindung.
Oh ja.
Und da haben wir natürlich das große Problem, dass tatsächlich wahrscheinlich jetzt der ARM-Börsengang erstmal auf Eis liegt. Das Unternehmen ist ja in Großbritannien, wurde ja 2016 für 32 Milliarden Dollar übernommen von Softbank. Softbank will es an die Börse bringen. Und sie sind sich noch nicht sicher, ob in den USA oder in Großbritannien. Boris Johnson hat sich sehr, sehr dafür eingesetzt, dass Großbritannien wird. Jetzt ist natürlich die Frage, willst du dieses politische Risiko in so einem Land? Ich tippe, es wird die USA als Börsengang und ich bin auch dabei. Sobald die an die Börse kommen, bin ich drin. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, absolut. Ne? Ist natürlich ein super Unternehmen und deswegen, oder nicht ohne Grund, wollte auch Nvidia natürlich das Unternehmen aufkaufen, was leider nicht geklappt hat aufgrund der behördlichen Auflagen. Ja, schwierig. Ich würde, wenn ich ARM beraten würde, mit Laienwissen würde ich jetzt mal sagen, lieber die USA bevorzugen. Ich glaube, da ist mehr möglich, um Kapital einzusammeln. Aber gut, das muss am Ende natürlich operativ selbst entschieden werden. Ja, schwierig. Ich hoffe nur, dass es bald kommt und dass es jetzt nicht noch länger auf Eis liegt. Aber auch hier sieht man natürlich, die Unsicherheiten führen dazu, dass dieses IPO noch nicht kommt. Aber ein IPO gab es schon und das ist mein Flop der Woche. Und zwar Haleon oder Helion, wie auch immer ausgesprochen, das ist die Consumer Health Sparte von GSK. GlaxoSmithKline, man kennt es wahrscheinlich darunter. Sie haben jetzt tatsächlich auch umfirmiert nur noch in die Großbuchstaben GSK und jetzt eben das Consumer Health Geschäft direkt an die Börse gebracht, namens Haleon.
Montag, in den USA, oder?
Nee, in London. Montag war der Börsengang in London und die Bewertung zum Einstieg direkt mit 30 Milliarden britischen Pfund, nicht ganz ohne, also schon ein echtes Dickschiff, was hier an die Börse gekommen ist. Die Aktionäre erhalten je GSK-Aktie, die sie gehalten haben, eine Haleon-Aktie und die Abspaltung ist für die CEO von GSK, Emma Walmsley, ein wichtiger Schritt, um sich eben weiter auf die Pharma-Sparte zu konzentrieren. Ja. Und bekannte Produkte von Haleon sind natürlich so Sensodyne, Zahnpasta, Voltaren und noch viele, viele andere bekannte Marken, die man eigentlich auch so aus dem Alltag durchaus mal kennt. Interessant finde ich auch, dass an Haleon noch Pfizer mit 32% Anteile noch sehr viel hält, also noch fast ein Drittel. GSK selber hält 13,5% und diese Anteile können erst nach der Sperrfrist natürlich veräußert werden.
Also 50,5% insgesamt.
Genau, sehr gut, sehr gut. Der Umsatz von Haleon sind etwa 10 Milliarden Pfund, zumindest so war es im letzten Jahr. Und der CEO von Haleon, Brian McNamara, rechnet mit einem Umsatzwachstum von 4-6%. Das ist etwas mehr als der branchenübliche, die so bis 4% wachsen teils. Und damit werden sie ambitionierter. Und warum ist es jetzt mein Flop? Weil die Aktie natürlich direkt am Montag zum Börsengang mal 18% verlor. Schade. Jetzt sind eigentlich theoretisch nur noch 24 Milliarden Pfund. Jetzt mal sehen, wie die nächsten Tage noch zu laufen. Ja, ist tatsächlich schade. Aber gut, vielleicht kriegt man auch hier mal schnell ein Schnäppchen, wenn man so ein bisschen auf die Consumer Health Sache gehen möchte.
Das dürfte auch ein guter Dividendenwert werden.
Das denke ich nämlich auch. Irgendwann ein schöner, klassischer Dividendenwert. Und dadurch, dass sie in London sitzen, jetzt auch nicht von der Quellensteuer
Das auch auf jeden Fall. Wir haben heute einen Gast, einen 28-jährigen Polizeibeamten. Und er hat uns sein Depot geschickt.
Hendrik.
Der Hendrik. Wir werden es jetzt zeigen, auf Instagram, aber auch bei YouTube. Und ich würde mal ganz kurz vorlesen, oder möchtest du vorlesen?
Nee, kannst du gern.
Ich habe im Jahr 2019 angefangen, zunächst mit oder nur mit einem Welt-ETF von Vanguard. Sehr gut.
Ja.
Seitdem sind 17 Einzelaktien, Kryptos und ein zweiter ETF, der zusätzlich die Small Caps abdeckt, hinzugekommen. Perfekt. Also insgesamt 20 Werte. Die beiden ETFs sind als Anlage bis zur Pension gedacht und sollen eigentlich mindestens die Hälfte meines Depotwerts ausmachen.
Pension deswegen, weil er Polizist ist. Also ja. Auch an dieser Stelle natürlich, ja, Respekt, unsere Polizisten, die müssen natürlich auch was machen.
Aber auch wieder sehr, sehr schöne Annahme und sehr, sehr schöne These, sehr, sehr schöne Idee. Auf den Start, auch ich als Beamter möchte ich mich bei meiner Altersvorsorge nicht zu 100% verlassen.
Sehr vorbildlich, sehr gut. Weil das ist wirklich auch wenig sicher.
Ja. Allgemein fahre ich eine Wachstumsstrategie buy and hold. Ich weiß, die Chance, den breiten Markt outzuperformen, ist eher gering. Perfekt. Die Einzelaktien sollen trotzdem sehr gerne die ETFs outperformen, sind aber auch allgemein Unternehmen, von denen ich sehr gerne Miteigentümer sein möchte und die ich spannend finde.
Ja, besser geht's nicht. Ja.
Ich kaufe sehr gerne solide Unternehmen, die bereits Gewinne erwirtschaften und wenig bis keine Schulden haben. Sehr schön. Ausnahmen sind hier risikoreiche Titel wie C-Limited, SoFi, Mynaric oder Palantir, die jeweils natürlich nur einen kleinen Teil des Depotwerts ausmachen, zusammen mit den Kryptos also potenzielle Ten-Bagger im Depot liegen. Ich finde zudem Dividendenwachstum, wie zum Beispiel Microsoft, Visa, ASML, Nvidia oder Paradox Interactive sehr spannend. In vielen Jahren könnten diese Titel bezogen auf meinen Einstandskurs neben den reinen Kursgewinn auch noch starke Dividenden abwerfen. Eventuell werden einzelne Aktien einmal verkauft, wenn ich Eigentum erwerbe oder ein Haus bauen möchte. Viele Grüße, Hendrik.
Ja.
Also danke, ja. Das war's.
Danke,
wir machen
Ende.
Den Deckel drauf. Und
ja, was soll man dazu sagen? Das ist eigentlich
also was ich jetzt wirklich, top. Ich muss eine Lanze brechen, was mir richtig gut gefällt, ist, also es gibt ja die Leute, die sagen, oder die Anleger, die sagen, Mensch, MSCI World und jetzt sind meine Top 10 Apple, Microsoft, Amazon, Facebook.
Ja, viel Meta. Doppelung.
Also das ist einfach ein Klumpen, den man sich da reinlegt. Aber warum ist der FTSE All World, und das ist gleichzeitig, wir starten jetzt mal, die größte Position mit 20,75% in seinem Depot. Hier ist die, oder sind die Top 10 Holdings. Apple, aber nur mit 3,71%. Microsoft mit 3,41%. Amazon, jetzt gehen wir schon in, also unter 2%, 1,68%, Alphabet 1,19%, Tesla 1%, United Heaven 0,85%.
Kannst du ungefähr sagen, wie viel beim MSCI All Country World? Da ist, glaube ich, die größte Position.
Ist also Apple.
Da du ist ja Apple, aber wie hoch dann der Anteil ist vom MSCI World, ja, genau.
Warte, ich schau mal. MSCI World, die Zusammensetzung, nur dass wir mal auch den Kontrast genau, haben.
Richtig, damit man mal einfach unterscheiden kann, was das jetzt bedeutet. Das dürften ja dann schon ein paar Prozent mehr sein.
Ja, definitiv. MSCI World, hier ist er.
Ganz spontan mal gefragt.
Aufpassen. Wir nehmen, was weiß ich, den größten. Das ist der Spider-Zusammensetzung. Hier ist die größte Position mit 4,89%
Apple. Also schon deutlich mehr Gewichtung.
Also deutlich mehr Gewichtung. Und wenn man das natürlich bespart und sich dann noch ins Depot legt, dann hat man hier natürlich einen Klumpen. Aber kann ich voll mitleben. Und dann finde ich auch noch super diesen Small Cap ETF. Also er hat wirklich die komplette Bandbreite abgedeckt. Tatsächlich würde ich auch hier sagen, buy and hold, immer schön weiter besparen, dass man hier auch irgendwann mal auf die 50% kommt. Wen haben wir denn auf Platz Nummer 3?
Ja, dann geht es, also was heißt auf Platz 3? Insgesamt jetzt der ETF natürlich kleiner, der zweite, ne, der ist etwas, ich sag mal, jünger gespart. Dann Microsoft hat sich wahrscheinlich in die Richtung entwickelt, schon 12,5% Anteil des Depots, ist jetzt nicht wenig, aber natürlich ein Dickschiff, was sicherlich dort reingewachsen ist, was natürlich dann dahingehend nachvollziehbar ist, dass das Stück vom Kuchen größer ist. Finde ich natürlich auch solide. Für mich auch eines der größten Positionen im Depot.
Ja, verkaufen würde ich tatsächlich nicht.
Nein.
Aber auch nicht nachkaufen. Also einfach liegen lassen und abwarten.
Der Position zum Liegen lassen. Ja. Ähnlich sehe ich es bei der nächsten Position, das mit 10,64% Amazon ist. Auch hier, ich sag mal, große Position, aber macht auch total Sinn. ein Global Player, dem am Ende auch nichts wegzudenken ist und auf vielen Wachstumsmärkten unterwegs ist, würde ich jetzt auch nichts dagegen tun. Finde ich sogar eine sehr gute, ja, eine sehr gute Gewichtung noch.
Ja.
Weiter geht es mit
Tesla.
Tesla, 8,3%, sicherlich auch ein Stück weit reingewachsen in diese Nummer.
Hier würde ich aber vielleicht irgendwann mal Gewinne mitnehmen. Also ich bin überzeugter Tesla-Fahrer, auch wir beide haben zwei Aktien auch von Tesla. Nichtsdestotrotz ist die Bewertung schon sehr gut.
Ja, je nachdem, welche Felder jetzt Elon Musk noch angeht und ob er vielleicht sich wieder mal ein bisschen mehr auf das operative Geschäft konzentriert, nicht auf die Twitter-Geschichte. Wie ist einmal 6,3% höchstgradig solide, wie ich finde, wird sich langfristig auch noch weiter sehr wahrscheinlich gut entwickeln, weil man natürlich auch auf weltweit feststellen muss, dass immer mehr ausgegeben wird, mehr mit Karte gezahlt wird und Visa wird tendenziell davon auch sehr stark profitieren. Mit knapp unter 6% ist Paradox Interactive dabei.
Ja, wäre so, jetzt nicht meins.
Nee, meins auch nicht. Liegt aber wahrscheinlich daran, er hat sich damit beschäftigt, kann sich damit identifizieren. Vielleicht auch hat er bestimmt vielleicht auch Berührungspunkte dabei, ne, die er aus der Praxis kennt. Dann hat man natürlich ein anderes Vertrauen zu so einem Unternehmen, als wir das vielleicht hätten, weil wir diese Produkte nicht greifen können. Insofern ist das, wenn man völlig überzeugt ist, natürlich auch absolut legitim. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt allzu viel dran machen, weil ich glaube, er da einfach auch viel mehr sagen kann über Paradox, muss man zugeben.
Dann haben wir Salesforce mit 5,5%. Würde ich auch so liegen lassen. ASML, auch tolles Unternehmen, 4,13%.
Genau, bei Salesforce vielleicht nochmal kurz. Ich überlege selber auch nochmal nachzukaufen, weil es ist wirklich, dadurch, dass sie so schön runtergekommen sind, das sieht sehr, sehr lukrativ aus. Man kann hier durchaus mal überlegen, selbst wenn hier 5,5% schon eine ordentliche Stange sind, dass man hier vielleicht nochmal partiell so ein kleines Stück nachlegt. Nur so aus meinem reinen Gefühl heraus.
Meta? Ja, haben wir besprochen im Aktiencheck.
Genau.
Wäre ich jetzt kein Fan von, würde ich tatsächlich vielleicht umschichten.
Würde ich nicht, auf gar keinen Fall, auf dem Niveau nicht. Also das, also jetzt zu verkaufen, ist, glaube ich, das Allerunglücklichste, was man machen kann.
Boah.
Ja, wirklich. Also das muss ich sagen, da würde ich absolutes Veto. Also wenn man die Entscheidung trifft, dann hätte man die vor einem halben Jahr auch machen können. Weil da seitdem hat sich nichts geändert fundamental. Also rein des Unternehmens her hat sich nichts getan. Und ich glaube, wenn man diese Entscheidung trifft, dann eher. Ansonsten jetzt auf dem Niveau würde ich das auf gar keinen Fall machen.
Oder man setzt dann irgendwo eine Order rein, einen Verkauf. Könnte man ja auch. Also wenn man sagt, man ist ein bisschen im Plus. Ich meine, wir wissen ja nicht, wie seine, weißt du, ob er im Plus oder Minus ist?
Nee, das ist ja schwer zu sagen. Aber selbst im Plus, also wie gesagt, auf dem Niveau würde ich es ja nicht mehr machen. Einfach weil natürlich auch die fundamentalen Daten, wir haben es gesehen im Aktiencheck, es ist eigentlich recht günstig. Und wenn man ohnehin von dem Geschäftsmodell überzeugt war und ist klar, dann gibt es, glaube ich, da keinen Grund jetzt zu verkaufen. Nvidia mit 3,14%.
Buy and hold. Ja, ne? Dabei bleiben. Thermo Fisher 3,04, auch toll. CrowdStrike, meine größte Position im Depot. Ich glaube, die wächst auch immer mehr. Soll ich mal gucken?
Ist wieder zurückgekommen. Also nach oben ist hier gibt es Erholungsfaktoren. Weiterhin natürlich die Branche, die recht hoch bewertet ist. Liegt natürlich auch daran, dass hier viel zu erwarten ist in den nächsten Jahren.
15% in meinem Depot.
Ja,
CrowdStrike. Ordentlicher Klumpen.
Ja, das stimmt. Gut reingewachsen. Dann Sea Limited, klar, sie ist natürlich stark runtergekommen. War sicherlich mal ein höherer Posten im Depot. Und
trotzdem eine schöne Beimischung.
Schöne Beimischung, die natürlich wiederum, wenn die mal wieder ein bisschen stärker anläuft, auch schnell mal in eine andere Richtung, in der Depotgewichtung eine andere Rolle spielen kann. Daher absolut nachvollziehbar. Dann jetzt, ich sag mal so, aktuell ist die Grafik nicht. Biko ist zu früh abverkauft, um jetzt noch 1,8% des Depots zu stellen. Ich glaube, das ist jetzt deutlich weniger geworden. Ja, wieso, weshalb, warum? Im Aktiencheck gerne nochmal rein, quasi im Chartcheck nochmal reinschauen.
Ja.
Ist für mich nach wie vor nicht ganz nachvollziehbar. Kryptobereich 1,9% knapp, also 1,86. Auch absolut solide Beimischung. Dann mit SoFi Technologies.
Da hast du ja investiert.
Bin ich auch investiert, genau. Auch nicht ganz ohne im Minus, keine Frage. Ja. Aber das Geschäftsmodell weiterhin sehr interessant. Und Palantir knapp unter 1% und Mynaric unter 1% und LVMH noch eine ganz kleine Position, was vielleicht auch ein Sparplan sein könnte. Ja, genau, was ein Sparplan ist, welcher da noch nach wie vor läuft. Und da baut man quasi oder baut Hendrik gerade eine Position auf. Insgesamt, wie ich finde, eine schöne Beimischung. Aber man hat auch nicht wirklich die extrem echten Konkurrenten dazwischen. Also es ist nicht so, dass man jetzt zweigleisig, dreigleisig innerhalb eines Trends fährt, sondern hat hier schön die Ausgewogenheit drin. Ja, was fehlt dir hier noch?
Was mir jetzt spontan einfällt, ist Zoetis.
Oh.
Tiermedikamente. Ich denke, schön, er sagt ja auch Dividendenwachstumswert. Ich glaube, da könnte er einen fürs Depot haben. Also wenn jetzt hier Zoetis dabei wäre mit 3%, würde ich jetzt nicht sagen, das ist mir zu viel.
Okay.
Ja. Vielleicht auch ein bisschen Transport, Union Pacific. So ist in der Art. Also ich würde ihm gerne hier einen Dividendenwachstumswert mitnehmen und geben. Procter & Gamble würde ich auch cool finden.
Okay.
Oder eine Church & Dwight, um ein bisschen mehr Power zu haben. Ja. Aber so, ich würde mir einen Dividendenwachstumswert oder vielleicht auch eine Johnson & Johnson. Ja. Aber also ich glaube, mein Favorit wäre hier Zoetis. Mal so wirklich in meine andere Branche hier mal mit rein. Ist viel Tech da drin. Ist ja aber auch in Ordnung.
Ja.
Aber ich würde mal eine andere Branche mit reinnehmen. Ja, Zoetis.
Mir fehlt hier noch Nachhaltigkeit. Also ein bisschen der grüne Sektor fehlt mir. Also alles, was so von Solar oder irgendwas mit Energie, irgendwas, was ein bisschen die Zukunft in diesem Sektor noch widerspiegelt. Also mal abgesehen von Tesla jetzt, ne? Wenn das jetzt mal vielleicht ein bisschen ausgliedert.
Mitgeben, also wenn das jetzt dein Depot wäre, was würdest du als nächstes kaufen?
Oh, das ist schwer zu sagen, weil es ist wirklich ein Depot, mit dem man sich sehr gut wohlfühlen kann.
Ja.
Aber optional irgendwas, gut, Enphase und sowas ist natürlich relativ teuer. Kann man sich vielleicht noch ein bisschen überlegen. Ein grüner Versorger.
RWE?
Accelerated
Energy?
Ich wäre tatsächlich bei NextEra Energy, weil sie auch die Dividenden weiterhin gut anheben. Deswegen bin ich ja selber investiert, muss ja überzeugt sein, keine Frage. Und ja, doch in dem Bereich und vielleicht noch irgendwas, was...
Airbus?
Wenn man auf den...
Nachhaltige Luftfahrt, Rüstung auch noch mit dabei.
Das wäre ich aber jetzt nicht unbedingt, haben wir auch gesagt, nicht unbedingt immer der Buy-and-Hold-Kandidat. Ja, kann man aber mal überlegen, ne? Das stimmt. Aber mir fehlt noch was Grünes, vielleicht findet ihr noch was Schönes Grünes, was man hier noch mit ergänzen
also könnte. Also tolles Depot.
Wir können ja mal auf die Watchlist noch schauen, da gibt es ja auch noch ein paar Sachen. Ja. Hat da zum Beispiel BioNTech mit dabei, würde ich aktuell auch total meiden. Also zumindest auf der Watchlist kann man es lassen, beobachten, bis endlich mal ein zweites Standbein kommt. BlackRock, interessant insofern, weil man hier natürlich nochmal recht günstig, also relativ günstig reinkommt, gerade jetzt in dem, wo es auch nach unten geht. Dann haben wir hier Block.
Bin ich nicht sicher, ob ich das hier sehen würde. Man hat hier Visa schon relativ groß, noch mehr Payment.
Ja, also muss man vielleicht nicht, weil man SoFi hat und Visa hat, gibt es sicherlich noch, hätte man hier einige Doppelungen, wobei natürlich Block, extrem günstig ist für das, was sie gerade so leisten, ist es absolut lukrativ. Da kann man durchaus überlegen, mal reinzugehen.
BYD
ist natürlich super gelaufen in den letzten Wochen und Monaten.
Wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät.
Zu spät, hätte ich auch gesagt. Warten, abwarten. Die Aktie kommt auch nochmal wieder ein Stück runter und dann kann man vielleicht die Chance eher nutzen. Fiverr, Personalknappheit und so, könnte man sagen, wird vielleicht vieles outgesourced, auch in dem Bereich. Mhm.
Linde, das ist doch mal eine schöne Idee. Linde, Air Liquide, hier in den Depot.
Noch was.
Ist auch ein bisschen Zukunft, nachhaltig, Wasserstoff etc.
Stimmt, wäre auch noch eine gute Idee.
Ja. Shimano, Fahrradfahrer der Henry.
Gangschaltung und alles, glaube ich, von Shimano. Ja, das stimmt, auch interessant. Da sieht man, dass er ein Hobby hat.
Ja.
Sehr wahrscheinlich Fahrradfahren, unter anderem. Und Shopify, finde ich auch super spannend auf dem Niveau mittlerweile.
30 Euro?
Ja, die hatten den Aktiensplit.
Jetzt
hast du schon Herzrasen bekommen. Was ist hier passiert? Aktiensplit. Also, fände ich auch interessant, das noch als Beimischung, zumindest so im E-Commerce als Alternative zu Amazon, könnte man durchaus auch noch mit reinbringen. Also auch die Watchlist gefällt mir sehr gut.
Schreibt, wir stellen beides in einen Instagram-Post rein. Wenn ihr Hendrik reintun möchtet, dann schreibt ihm das doch super gerne in die Kommentare. Wir haben diese Woche eine gemeinsame Investment-Idee.
Nein, wir haben keine Investment-Idee. Eine Trading-Idee. Man muss hier wirklich mal auch unterscheiden, weil natürlich Investment ist auch längerfristig. Heißt, man investiert in etwas mit einem Return, den man über Jahre hinweg mit erwartet. Wir haben heute eine Trading-Idee. Und zwar, willst du es sagen, Philipp?
Nee, du.
Na gut.
Ich höre es von den Dächern zwitschern. Twitter. Genau. Wir beide sind der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass Elon Twitter kaufen wird.
Muss.
Und am Freitag kommen die Zahlen.
Auch, ja.
Oder?
Genau, erst Tesla wird diese Woche noch berichten. Also jetzt, wenn der Podcast raus ist, ist es schon geschehen. Also dann gibt es schon natürlich die Ergebnisse, die wir auch in der Story jeweils gepostet haben, keine Frage. Aber... ich glaube, und das ist so auch das Thema, also sie mussten diese Woche schon vor Gericht, wahrscheinlich ist auch der Kenntnisstand vielleicht schon wieder ein bisschen weiter am Ende jetzt, wenn der Podcast erscheint, aber gut, es geht darum, dass Elon Musk und Twitter sich vom Gericht treffen, die erste Gerichtsverhandlung, also zumindest ein erstes Gespräch haben. Und der Richter, der dafür zuständig ist, der hat schon mal eine Übernahme erzwungen, nachdem sie eigentlich durch nichtige Gründe oder für ihn nichtige Gründe gestrichen wurde. Und das kann auch jetzt hier passieren, natürlich mit Elon Musk, der ja mit 44 Milliarden ordentlich Geld in die Hand nehmen wollte. Und jetzt sieht er natürlich, dass mit scheinheiligen Begründungen geht er aus dieser Nummer raus. Und man muss ja auch sagen, die Bewertung aktuell von Twitter ist deutlich tiefer. Also er hätte wahrscheinlich jetzt lieber eher noch das Angebot gemacht, als zu der Zeit, als er es eben tat. Und wenn der Richter sagt, du musst übernehmen, dann ist das natürlich für die Aktionäre, die bestehend sind, also alle, die drin sind.
Es kann aber auch ein langer Weg sein.
Es kann ein langer Weg sein, absolut. Es kann eine Weile dauern, weil eine Gerichtsverhandlung, wieder kann man Revision und so weiter, ne? Also das ist natürlich alles etwas, was länger dauert. Deswegen eine Trading-Idee, nichts, was man jetzt unbedingt als Investment ins Buy-and-Hold-Geschäft, man muss es beobachten, man muss diesen Prozess natürlich beobachten, man muss auch darauf spekulieren, dass am Ende Musk auch wirklich übernehmen muss. Geld fließt an die Aktionäre und dann der Preis, die Aktie bei etwas mehr als $50 eben auch tatsächlich da ist, was natürlich jetzt ein schönes Aufwärtspotenzial ist für die Aktie. Und das wäre so die Trading-Idee. Man geht mal rein und wenn alleine schon das Urteil fällt, dass er es übernehmen muss, also dann geht die Aktie schon sehr stark hoch. Dann könnte man ja schon sagen, okay, perfekt für die kurze Zeit, nehme ich es wieder mit, alles schick, dann soll er in Revision gehen und dann dümpelt der Kurs wieder so ein bisschen vor sich hin, bevor wirklich dann die Entscheidung kommt am Ende. Aber alleine schon das erste Urteil könnte dazu führen, dass die Aktie deutlich ansteigt. Und dann muss man aber dann einfach verkaufen.
Das werden wir auch machen.
Ja, deswegen eine Trading-Idee, ganz wichtig. Nichts für jemanden, der hier buy and hold und nicht nachgucken möchte und eigentlich nur rundum sorglos sein Geld investieren möchte.
So, nächste Woche, du kommst aus Belgien zurück.
Genau, am Montag, ganz müde, komme ich aus Belgien zurück vom Tomorrowland.
Dann nehmen wir den Aktiencheck auf. Es gibt ein Quattro E, viermal A.
Genau.
Und ich habe dich, als du es geschrieben hast, deppert gefragt, hey, was ist das für ein Unternehmen?
Vier Unternehmen mit einem A im Namen werden dann im Aktiencheck nächste Woche dabei sein. Also die ersten können spekulieren, was es wird. Am Montag gibt es dann aber auch gleich wieder Zahlen. Und zwar wird dann nach Ende des Handels Kadenz berichten, NXP, aber eben auch Whirlpool oder F5 Networks, was ich auch mal ganz spannend finde. Dann am Dienstag Coca-Cola, McDonald's, die Riesen, UPS, auch mal wieder spannend, wie viel verschickt wird. Raytheon Technologies, Unilever, 3M und auch GE. Vsurf ist mit dabei, Moody's, Kimberly-Clark, Ecolab. Am Dienstagabend dann Microsoft, Alphabet, Visa, LVMH, Texas Instruments, Mondelez, also richtig viele. Striker ist damit dabei, Chipotle Southwest und natürlich auch, nee, Chipotle, Mexican Grill, das war jetzt, ich glaube die Soße bei Subway, naja, egal. Enphase Energy ist mit dabei, am Mittwoch gibt es Zahlen von Bristol Myers Squibb, GSK wird schon berichten, Bud ist mit dabei, Rio Tinto, ATP, auch spannend, weil natürlich die Personalentwicklung auch da hingeht.
Rio Tinto war auch im Aktiencheck.
Auch dazu den Link nochmal in den Show. Boeing ist mit dabei, Waste Management, Iberdrola und am Abend Mittwochs, Meta, hat es gerade schon besprochen. Auch hier wird es spannend, wie so die Entwicklung kommt. Qualcomm, ServiceNow, Caring, LIM Research ist mit dabei. Vici wird berichten. Du wirst also das erste Mal als Aktionär da an der Seitenlinie mitstehen. Nestlé, Mastercard, Pfizer, Merck, Thermo Fisher, Comcast, Shell, Linde Group, Total Energies, Sanofi und American Tower am Donnerstag und am Donnerstagabend dann Apple, Amazon, L'Oreal, Intel und noch viele, viele, viele mehr. ExxonMobil, Procter & Gamble am Freitag, AppBuy wird auch noch mit Bericht, ich bin immer noch nicht aktuell investiert. Und dann endet eine sehr, sehr fulminante Woche.
Dividenden wird es auch geben. Canadian Pacific, McCormick und General Electric werden am Montag bezahlt. Dienstag Oracle, Micron Technologies. Mittwoch Cisco, Comcast, Align Technologies. Am Donnerstag die Compass Group, Simpson Manufacturing. Freitag Danaher, Stryker, Humana, Zimmer, Biomed, Morningstar, WD40, Footlocker. Also hier gibt's ordentlich was auch fürs Depot.
Genau.
So. Was ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir viel, viel Spaß.
Ja, auf Tomorrowland. Ich bin ja gerade am Tanzen.
Achso.
Wenn die Leute uns hören, bin ich gerade wahrscheinlich voller Freude am Tomorrowland.
Dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir vom Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Tanzplatz für Marcel.
Ja, bitte.
Deshalb, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.